Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
Und ich bin Martina.
Und wir wollen über Metal reden.
Und zwar heute über Zahlen und Listen. Das ist auch ein bisschen der Jahreszeit bedingt. Jetzt nicht unbedingt, dass es auf Weihnachten zugeht, sondern dass es die Zeit ist, wo die ganzen Jahresrückblicke kommen. Von den Jahrespolls in den Magazinen oder auf Online-Portalen bis natürlich Spotify Wrapped oder Apple und Deezer, die eben auch solche teilbaren Statistiken machen. Und ja, dann sind wir nochmal auf das Thema der Quantifizierbarkeit von Musik gekommen. Was sagt das eigentlich über uns, über die Art, wie wir Musik hören, aus?
Muss denn alles immer messbar sein, ist die große Frage.
Außerdem haben wir Lust auf Listen und auch noch ein kleines dummes Spiel mitgebracht.
Genau, erst die Theorie und dann der praktische Spaß.
Ja, genau. Außerdem trinken wir heute keinen Wein, sondern alkoholfreies Bier und werden vielleicht nicht ganz so albern wie in der letzten Folge.
Zack, die Durchhörrate sinkt.
Ja. Genau.
Okay, wir haben ja eine Eingangsfrage oder du hast eine Eingangsfrage vorbereitet.
Genau, einmal Transparenz. Wir nehmen Ende November auf. Heute ist der 27. Noch ist kein Spotify Wrapped draußen. Deswegen eine Prognosefrage, was wir glauben, was in unserem Jahresrückblick ist. Und jetzt hat sich bei dir, Justus, noch ein Plot-Twist aufgetan.
Bei mir als Deezer-Nutzer gibt es nämlich schon My Deezer Year 2024.
Deezer-Hörer hören schneller.
Aber ich habe auf jeden Fall schon mal auch im Vorfeld mir Gedanken gemacht, was könnte es sein? Und zwar, was mein Lieblingskünstler des Jahres sein würde oder meine LieblingskünstlerInnen. Und ich hatte recht, es sind die Levelers, die ich dieses Jahr am meisten gehört habe.
Oh, das hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet.
Ja, ich weiß ja schon, dass ich sie oft bewusst angemacht habe. Leider live verpasst. Die waren letztens auf so einem blödsinnigen Event am Weißenhäuser Strand, wo auch das Metal Hammer Paradise stattfindet und dafür sind wir nicht alt genug. Naja, auf jeden Fall habe ich die sehr viel gehört. Ich bin ja in meiner Folkrock, Folkpunk-Phase.
Und wir waren dieses Jahr im Englischen in West County und
haben den Man on Toll gesehen.
Ja.
Ja.
Genau.
Und deswegen hatte ich eigentlich so ein bisschen im Verdacht beim Top-Song des Jahres, Jim Warne, This Isn't England.
Oh Gott.
Den haben wir da sehr oft gehört, aber er ist es nicht geworden.
Du musst mal ganz kurz erklären, was das ist.
Jim Warne ist ein amerikanischer Country-Musiker, der sich für Cornish hält sozusagen oder eine große Affinität zu Cornwall hat und jede Menge cornische Themen aufbringt in seinen Songs. Wir packen was auf die Playlist.
Ja, und jetzt ist die Durchhörrate der Folge gesunken.
Genau. Ja, Platz 2 meiner Top-KünstlerInnen, The Man They Couldn't Hang. Platz 3, Green Day. Hm. Waren wir dieses Jahr auf dem Konzert, keine Überraschung in der Hinsicht, wobei ich es ein bisschen vergessen habe. Platz 4, Off and Land. Bewegen mich sehr. Wir waren auf einem Konzert, deswegen auch wieder ganz viel gehört. Und dann Flogging Molly, um nochmal die Folk-Punk-Geschichte abzurunden.
Ah, gar kein Metal?
Off and Land?
Außer Off and Land.
Ja, zumindest bei den Top-Songs ist Riding the Storm von Running Wild auf Platz 3. Mhm. Dann allerdings Fish in the Sea vom Storm Weather Shanty Choir.
Okay.
Und dann The Colors von The Man They Couldn't Hang.
Ah,
dass ich den dieses Jahr schon wieder so viel gehört habe, weiß ich nicht. Ich hätte sonst vermutet, dass es vielleicht von den Levelers The Man Who Would Be King sein könnte, was genauso klingt wie The Man They Couldn't Hang.
Ja,
aber,
viele
Man.
Ja. Von Pete Doherty gibt es, glaube ich, auch so einen Song, der auch so heißt.
Ja, wie sieht's bei dir aus? Also du weißt es natürlich noch nicht.
Nee.
Aber deine Prognose?
Meine Prognose ist, dass meistgehörtester Künstler vermutlich New Model Army sind, weil ich die dieses Jahr komplett neu für mich entdeckt habe.
Mhm.
Und wahrscheinlich der meistgehörteste Song The Charge oder Winter.
Okay, also du würdest auch vermuten, dass das deckungsgleich ist. Also zumindest, dass meistgehörter Künstler auch den meistgehörten Song bietet, weil du manchmal ja, so viel Leaks sind, glaube ich, erlaubt, manchmal ja Phasen hast, wo du einen Song 24 Mal auf Repeat hörst.
Ja.
Und das müssten ja nicht New Model Army sein.
Nee, es könnte sein, dass es noch irgendwas anderes ist, aber mir ist da jetzt schon spontan nichts eingefallen. Bei mir ist aber wahrscheinlich bei meist gehört doch einiges von Metal dabei, also vielleicht entweder Black Parade oder anderer moderner atmosphärischer Black Metal, weil ich da sehr, sehr viel immer so eine Playlist immer wieder durchgehört habe.
Mhm.
Gerade so in den letzten Monaten, rund nach dem Konzert. Außerdem habe ich beim Sport super viel von Virgin Steel das Invictus-Album gehört. Da könnte auch wahrscheinlich die erste Hälfte drauf sein, weil es ist recht lang und ich habe das immer nicht die ganze Zeit gehört. Deswegen sagen wir die ersten 5 Songs, also so als random Flashback von 1998.
Ja, wir werden unsere FollowerInnen auf Blue Sky und Mastodon, folgt uns da übrigens gerne. Da sind wir tatsächlich auch autonom in Social Media aktiv. Da werden wir sie ja auf dem Laufenden halten, ob du recht hattest mit deinen Prognosen. Ja. Und ja, bei mir muss ich natürlich auch noch einmal ganz kurz dazu sagen, dass bei mir so viel vom Gleichen auftaucht. Ich habe halt eine Sport-Playlist, die super viel Folkpunk enthält. Und da sind natürlich auch diese Songs alle drauf, die jetzt in den Top-Songs sind. Das verzerrt es natürlich.
Aber das, finde ich, ist schon ein ganz guter Einstieg, weil es ja eben die Frage aufwirft, diese Jahresrückblicke. Was sagen die überhaupt darüber aus, wie wir Musik hören oder eben über unseren Musikgeschmack? Würdest du sagen, jetzt in den letzten Jahren, wenn du dir diesen Deezer-Rückblick angeguckt hast, dass das ein richtiges Bild von dir als musikhörende Person gibt?
Ja, schon. Doch, würde ich zustimmen. Also, wann immer ich das rausgesucht habe, komme ich jetzt leider nicht mehr rückwirkend dran, natürlich. Mhm. Aber dann hat das objektiv gesehen einfach abgebildet, was ich viel gehört habe. Was es nicht so gut kann, ist natürlich, wenn ich so Phasen habe, wo ich total viel Dungeon Synth höre, meinetwegen.
Mhm.
Dann höre ich da halt auch ganz viele verschiedene KünstlerInnen und nicht nur Summoning, meinetwegen.
Ja.
Und das aber zu erfassen, Genres, so gut sind die Streaming-Dienste ja nicht damit, dass sie Dinge in die richtige Genreschublade packen oder das klar erkennen, was das Muster dahinter ist.
Ja, also ich finde immer, dass es nicht so richtig versteht, wenn man eine Phase hat, wo man was viel hört, wenn man zum Beispiel auf ein Konzert von einer Band geht. Mhm. Und es weiß ja zum Beispiel auch nicht, dass ich, wenn ich jetzt auf ein Maiden-Konzert gehen würde und dann irgendwie davor und danach nochmal viel Maiden höre, aber eben nicht so viel wie irgendeine Band, die ich in dem Jahr neu für mich entdeckt habe und dann den ganzen Tag rauf und runter höre, versteht Spotify ja nicht, was jetzt Maiden für mich für eine historische Bedeutung haben oder so. Oder dass ich irgendwie unter den moderneren Sachen oder aktuelleren Sachen, die ich höre, halt dieses riesige Metal-Fundament habe.
Ja.
Und dann ist es immer ganz verwirrt, dass ich plötzlich mal Testament höre oder so.
Mhm.
Ja, und natürlich ist ja auch eben die Sache, diese ganzen Jahresrückblicke sind eigentlich ein riesiges Marketing-Tool. Ne? Damit hat Spotify vor ein paar Jahren angefangen, das so groß zu machen. Letztes Jahr haben sie das Rap sogar irgendwie am Times Square New York und in riesigen Plakatkampagnen ja promoted. Und auch mit einer Rap or Didn't Happen Tagline. Und damit ja wirklich so für sich in Anspruch zu nehmen, dass diese Jahresrückblicke jetzt so
maßgeblich wären.
Genau. Mhm. Und dass das irgendwie alles über einen als musikhörende Person aussagt. Und am Ende ist es ja eigentlich nur ein komplettes Überwachungssystem. Eigentlich ist es gruselig, dass Spotify alles mithört und dass wir das alle so fröhlich durch die Gegend teilen.
Mm. Ja, ich meine, dieser hat damit irgendwann mal nachgezogen und dass sie jetzt früher da sind. Ich meine, es hat allein wegen der Marktanteile hat das überhaupt keine Bedeutung. Mm. Aber das weiß dieser wahrscheinlich auch, weil die ein Quiz anbieten, was ich jetzt meinen FreundInnen schicken kann, dass sie was zu meinem Musikgeschmack raten, damit sie mit dieser in Berührung kommen, wenn sie noch nicht dieser nutzen.
Das ist clever. Und dass sie früher sind als Spotify, das haben sie garantiert absichtlich gemacht, beziehungsweise sitzen da und versuchen es ganz knapp, sobald das Interesse an diesem Thema ansteigt, dann schnell drauf zu springen, aber eben noch bevor Spotify das macht.
Ja, aber zu früh kannst du es auch nicht bringen, weil dann ist das Jahr noch gar nicht entsprechend rum, ne?
In meinem Social Media taucht immer so im Oktober dann der Punkt auf, ab jetzt ist es egal, was du für Musik hörst, weil es jetzt nicht mehr in den Spotify-Rückblick fällt.
Ja.
Das finde ich halt auch irgendwie, ist das so weird. Erinnerst du dich noch an Last.fm, was es so vor 10, 15 Jahren mal gab? Und damit konnte man noch tracken, was man für Musik über Winamp gehört hat oder so.
Ja.
Und hat dann eben auch so teilbare, das ist mein meistgehörter Künstler oder meistgehörter Song-Playlisten bekommen.
Mhm.
Und da war mir das immer teilweise noch super unangenehm und ich habe das Last.fm oft ausgeschaltet, wenn ich wieder irgendwas Peinliches die ganze Zeit gehört habe und habe mich voll krass beobachtet gefühlt. Und das hat ja nur einen Bruchteil von meinem Musikverhalten getrackt und jetzt bei Spotify ist mir das immer alles voll egal und ich denke da das meiste ja gar nicht drüber nach und wundere mich dann, warum schon wieder irgendwas Komisches.
Ja, aber ich kann das insofern nachvollziehen, wenn ich mal irgendeinen ganz peinlichen Song hören möchte, dann gucke ich mir oder höre ich mir eher bei YouTube an, um damit halt auch meinen Deezer nicht zu versauen. Also nicht, dass jetzt von irgendwie, man hört sich mal so einen Quatsch-Track an, der Algorithmus zerschossen wird, aber ich möchte dann auch das einigermaßen sauber halten.
Also mein Algorithmus schlägt mir manchmal tatsächlich, nicht im Wrapped, aber so bei Spotify, schlägt es mir manchmal sowas wie die Mittelalter-Playlist basierend auf Feuerschwanz vor. Und das nur, weil ich das wirklich für eine Blechrecherche gehört habe.
Blechrecherche ist witzig, weil bei mir auch noch die Frage kam jetzt in dieser Jahresrückblick, wie nischig schätzt du deinen Geschmack ein? Und ich habe ihn gar nicht so nischig eingeschätzt, aber dann hat er mir nochmal Beispiele geliefert, dass ich ja Illjan relativ viel gehört habe. Also zwei Alben, auch für eine Blechrecherche, für schön gehört, was wir an beknackten Bands irgendwie gut finden.
Ja.
Und es lief dann auch im Hintergrund. Da dachte ich so, ach ja, das war ja auch dieses Jahr.
Stimmt, aber das ist schon wieder gut. Dann warst du wahrscheinlich einer von den 200 Leuten, die diese Alben dieses Jahr überhaupt gehört haben. Also vielleicht, no offense gegen die Band, aber.
Ja, vielleicht.
Ja, und wahrscheinlich hast du danach dann irgendwie Flogging Molly gehört und so ein Sprung war dann auch schon wieder überraschend.
Ja, lustig, aber das ist, finde ich, auch überhaupt keine Aussagekraft, war noch, dass mein Jahr quasi mit Rotting Christ begonnen hat.
Echt?
Ja, das habe ich dann auch, weiß ich noch, irgendwie am 2. oder 3. Januar dieses Jahres im Fitnessstudio gehört, das aktuelle Album.
Es ist wirklich eine Nullinformation, ne? Ja, was ich tatsächlich auch immer Nullinformationen finde, sind diese Zahlen, wie lange und wie viel man Musik gehört hat. Und dass dann Leute das vergleichen. Also das ist für mich so diese absurde Quantifizierbarkeit, die nichts über Geschmack aussagt.
Ja.
Ob jemand irgendwie 97.000 Minuten Musik im Jahr gehört hat oder so. Also who cares? Wenn ich irgendwas bei der Arbeit im Hintergrund auf Kopfhörern durchdüdeln lasse und dann einfach viel Zeit damit verbringe, dann sagt das nichts darüber aus, wie ich mich zu dieser Musik emotional verhalte.
Ja. Ja, mich hat auch überrascht, dass ich dieses Jahr angeblich ungefähr das anderthalbfache an schierer Musikmenge konsumiert habe über dieser gegenüber letztem Jahr. Das wundert mich.
Ja.
Also letztes Jahr hatte ich ein bisschen mehr Freizeit eigentlich noch. Aber gut, so be it.
Ja. Also ich höre halt auch super phasenweise und stimmungsabhängig Musik. Ich habe manchmal auch Tage, an denen höre ich gar keine Musik. So. Und deswegen habe ich nie so eine sehr große Brutto-Musikhörmenge. Und ich höre auch nicht alles, was ich höre über Spotify. Und wenn ich überlege, die intensivsten Musikhörmomente sind ja eh, wenn man auf Konzerten ist und so. Oder auch, wenn wir manchmal zusammen im Auto Musik hören.
Ja, oder eine Schallplatte mal auflegen.
Genau.
Ne?
Und da bin ich immer sehr froh, dass Spotify das alles nicht trackt.
Ja.
So.
Ja, für mich ist ja diese auch in aller Regel so nebenbei hören. Und also beim Kochen, wenn ich mir da nochmal was anmache, darüber über die Boombox in der Küche und so, dann hört man schon ein bisschen genauer hin als jetzt nur bei der Arbeit. Aber dennoch, wie du sagst, die intensiveren Momente sind an anderen Orten, wo dieser gar keinen Zugriff drauf hat oder Spotify.
Ja, ja, und ich finde, das zeigt ja wieder alles, ne, all diese Kritikpunkte über Streamingdienste, ne, von wegen natürlich. Was man natürlich nie vergessen darf, ist, wie scheiße die jetzt zu den Künstlern und Künstlerinnen sind und dass sie denen einfach nichts bezahlen. Das steht ganz außer Frage, dass das blöd ist. Und eben dieses Musik wie Wasser aus dem Wasserhahn, das hat, glaube ich, David Bowie doch sogar mal prognostiziert, dass der Zugang zu Musik irgendwo sein wird. Das ist natürlich die Intensität, mit der man sich mit Musik auseinandersetzt, schmälert. Und eben dann, dass dieser Rückblick einfach kein ausführliches Bild von dem, wie man Musik hört, bietet, ne? Indem es eben nur die Situation trackt, indem man ja das Ding halt nebenbei hat laufen lassen.
Ja, wobei das bei mir schon der Großteil ist, ne? Das denke ich schon. Und ich habe ja eingangs gesagt, ich finde schon, dass es einigermaßen abbildet, wie ich mich dieses Jahr zur Musik verhalten habe. Klar, die Qualität des Ganzen eben nicht abgebildet. Das kann es glücklicherweise noch nicht. Aber du hast ja auch nochmal die Frage aufgeschrieben, die finde ich ganz interessant. Hat man sowas früher schon mit allen geteilt? Du hast dazu Last.fm erwähnt. Das ist jetzt auch schon Digitalzeitalter. Aber natürlich gehen doch gerade Metalheads super gerne halt auch mit ihrer Plattensammlung hausieren.
Ja.
Und Patches und T-Shirts und so weiter. Man trägt natürlich auch seinen Musikgeschmack nach außen. Man trägt auch, und dann kommen wir wirklich in dieses Quantifizierbare, ja auch die gesammelten Festivalbändchen wie Trophäen am Ärmel.
Ja, stimmt.
Und natürlich zeigt das definitiv, das ist mein Musikgeschmack. Eine Kutte ist wie eine Speisekarte.
Das ist ein gutes Zitat. Aber eine Speisekarte für...
Ja, der Vergleich hängt doch ein bisschen merklich, weil das heißt ja nicht, dass Leute, die hinter dir stehen, sich was aussuchen können.
Doch, die können sich aussuchen, worüber sie mit dir reden wollen. Ich möchte mit dir über dein Motorhead-Backpatch reden.
Ja, okay, aber das heißt ja auch wiederum nicht, dann also unter einer Speisekarte stelle ich mir vor, eher so eine wie eine Jukebox dann, wo drückst du auf den Patch drauf und ein Typ fängt an zu singen oder so.
Kannst ja mal das nächste Mal ausprobieren, wenn du hinter einem Typen in der Kutte stehst. Möchte ich wissen, was passiert, wenn du so auf seinen Mayhem-Patch drückst.
Vielleicht drückt er dann mit überhöhter Geschwindigkeit seine Faust in mein Gesicht.
Ja, okay. Wir haben ja was mitgebracht, wie man hört. Habe ich hier wieder Zettelchen, dass wir immer zwischen unseren Themen uns heute, weil wir über Toplisten auch sprechen wollen, kleine Toplisten.
Ja, wir haben ja jetzt, weil wir so viel über Toplisten sprechen, auch entsprechend Toplisten für uns vorbereitet, als kleine Zwischengänge, als Grüße aus der Küche sozusagen. So, und Martina zieht randommäßig eine Kategorie.
Ja, genau. Ich habe die erste, die passt auch sehr gut zu unserem Thema, weil wir hier mega auf der Metaebene sind. Deine Lieblingssongs mit einer Zahl im Titel.
Ja, sehr schön. Soll ich anfangen?
Ja, deswegen habe ich dich gefragt.
Nummer 3, ich fange von hinten an, also wir haben Top 3, ist 1184, also 1184 von Vindia, wie auch das ganze Album heißt. Das ist ja nicht nur eine Zahl, das ist auch eine Jahreszahl, die Schlacht bei Fimreite, bla bla bla.
Piek dein Musikgeschmack.
Ja, und wart mal Top 2 und Top 1 ab.
Oh Gott.
Ja. Soll ich Top 2 und 1 auch schon sagen?
Kommt jetzt von Enslaved hier 793?
Nee, ich kann ja mit Enslaved nicht so viel anfangen. Schade. Steinigt mich. Aber es ist Moon Sorrow, Jumalten Kapunki, including Tuthatwuotinen Perintö.
Ja?
Was irgendwas heißt mit irgendwas mit 1000 Jahren.
Ja, und das Erste.
Das heißt sowas wie Stadt der Götter, das Erbe von 1000 Jahren.
Ach, der Moon Sorrow Song.
Ja.
Ja, okay.
Genau. Und der ist einfach fett.
Mhm.
Und Nummer 1 ist, ja, steckt eine Zahl im Namen, One Road to Asabay.
Oh, das ist eine faule Ausrede.
Nee, ja, schon. Doch, hast du recht. Von Bathory übrigens natürlich.
Ja, meine 3 Songs mit Zahlentitel, ich konnte diese Frage echt sehr schwer beantworten, deswegen habe ich The Number of the Beast, One.
Ja, aber mir hier was vorwerfen, ne?
Nee, der One ist aber hier als Zahl gemeint und nicht als einer. Und dann habe ich noch geguckt und habe ich noch von Flogging Molly, Seven Deadly Sins.
Ah ja.
Ja. Ja, ich fand die Frage furchtbar. Deswegen machen wir jetzt auch weiter im nächsten Thema.
Mhm. Aber es hätte auch Keeper of the Seven Keys sein können. Naja.
Ja, da dachte ich, dass du das hast. Spieltheorie.
Okay.
Genau, also wie man hier sieht, Stichwort Listen. Wir haben irgendwie, als wir in der Vorbereitung waren, darüber nachgedacht, dass diese ständigen Auflistungen, dass das doch irgendwie so ein Metal-Ding ist. Jetzt natürlich einerseits Soundchecks, Redaktionsbewertungen von aktuellen Alben in den Metal-Medien seit anno dazumal. Auch bei Metal 1 natürlich gibt es ein Album des Monats und Punktebewertungen.
Auch Album des Jahres dann am
genau.
Ende aus den Alben des Monats.
Und ein Jahresrückblick. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich auch im Rock Hard und Metal Hammer diese Redaktionsbewertungen, eben auch schon seitdem es diese Magazine gibt. Dann gibt es aber zum Beispiel in der Death Forever 300 Millionen zusätzliche Listen.
Die aber auch schon mit einer gewissen Reflexion dann mit Listenwahn übertitelt sind.
Genau, und eben auch mit wirklich einer Selbstironie. Also wir haben uns tatsächlich auch mal wieder eine Printmagazin gekauft, die aktuelle Ausgabe. Da sind 13 verschiedene Listen drin. Also auch so ganz lustige Sachen wie, welche Alben hast du zuletzt auf ohrenbetäubender Lautstärke gehört an die Redaktion? Oder so Kategorien, was ich tatsächlich ziemlich cool finde, diese Musikerinterviews, The Soundtrack of Your Life, wo die dann halt Platten nennen, die ihre musikalische Karriere und ihr Aufwachsenen und ihre Sozialisation beeinflusst haben. Also finde ich ein super gutes Format.
Mhm.
Aber dann eben auch bei jedem Interview gibt es nochmal die besten so und so Alben oder dann ist da irgendwie ein großes Sodom Special und dann werden alle Alben nochmal durchsortiert und durchbewertet und so. Und ja, wie gesagt, es geht vom Hundertsten ins Tausendste.
Und du musstest dabei doch so doll an High Fidelity denken auch, ne?
Ja, genau. Das Buch und den Film aus den 90ern.
Nick Hornby.
Genau, Nick Hornby. Ich habe das Buch auch gelesen. Ich habe es mal weggegeben, weil es mir dann irgendwann zu männerig war. Aber grundsätzlich ist es ja eine nette Geschichte, in dem es um einen Plattenladenbesitzer geht, der sein Leben in solchen Toplisten organisiert und sich eben überlegt, was sind immer seine Lieblingssongs, Lieblingsgenres, Lieblingstrack 1 auf einer Platte. Und nach einer Trennung dann auch anfängt, seine Breakups so zu sortieren, also seine Top-Breakups und die Top-5-Dinge, die er an seiner Ex vermisst und so. Und dann klappert er seine ganzen Ex-Freundinnen ab, um rauszufinden, warum er beziehungsunfähig ist und kommt am Ende dann wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen. Und währenddessen werden ja sehr, sehr, sehr viele Top-Listen durchexerziert. Es gibt sogar eine Top-Liste im Internet, die alle Listen aus High Fidelity zusammensammelt.
Meta.
Ja, genau. Aber ich finde, wenn man das mal so zusammenbringt, scheint es ja in Musikfankreisen, dieser Listenwahn, der ist ja irgendwie real.
Natürlich, genau. Also dieses Kategorisieren, dieses Sortieren auch aufgrund der schieren Masse, mit der man sich umgibt, das ein Stück weit auch Distinktionsmerkmal ist, indem man sagt, das sind meine Top 3 Bands aus dem Genre oder so. Und zeigt natürlich auch, wie gut man sich befasst, dass man nicht nur eine nennen kann. Ja. Ne? Name Three Songs heißt es ja bekanntermaßen auch, wenn eine Frau es wagt, ein Bandshirt zu tragen, wo der Dude daneben nicht glaubt, dass sie diese Band hört.
Ja, ja, stimmt.
Mhm. Nicht nur einen.
Ja. Aber nicht nur Three Songs, immerhin nicht drei Alben und das erste Demo.
Ja.
Ja. Ja, ich meine, diese Kategorisierung und Listen und die fünf besten Viking-Metal-Bands, die nur über Themen von vor dem Jahrtausend singen oder so, die helfen einem ja auch.
Mhm. Ja, und es ist ein dankbares Genre auch für JournalistInnen natürlich, was in dem Format Listicle, wie es so schön heißt, zu schreiben. Habe ich jetzt auch gerade mal gemacht. 7 Lösungsvorschläge, wie wir gegen diese nervige Konzertfilmerei was unternehmen können. Da können wir euch gerne nochmal verlinken. Das ist natürlich snackable, das ist gut sortierbar, das ist griffig auch zu lesen und zu rezipieren, als wenn du jetzt so einen monolithischen Langtext hast. Völlig klar.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich sogar noch mal recherchiert, das Format der Liste oder des Listicles, warum wir das so gut konsumieren. Da gibt es Listicles drüber. Aber es gibt tatsächlich aus dem New Yorker ja auch einen relativ guten mittellangen Read, der da so ein bisschen psychologisch auch in die Tiefe geht. Und der auch tatsächlich sagt, es hat auch was mit dem Paradox of Choice zu tun.
Mhm.
Das ist ja eigentlich auch so eine psychologische Theorie, dass wir, wenn wir mit einer zu hohen Auswahl an Dingen konfrontiert sind, überfordert sind. Hat jeder, der sich mal wieder eine Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt kaufen wollte und nicht gerade Budget eingeschränkt ist, das Gefühl, ne, du hast dann plötzlich 20 verschiedene und weißt nicht, was du mitnehmen sollst. Oder irgendwie zig verschiedene Sorten Hafermilch. Oder, oh, ich möchte ein Hotel aussuchen und alle sind ungefähr gleich gut und das eine ist ein kleines bisschen besser und das andere aber auch in einer anderen Art und Weise. Und dass man dann einfach vorsteht wie der Ochs vom Berg und sich einfach nur wünscht, dass man einfach nur 3 Produkte hat, billig, teuer, mittel und dann das mittlere nimmt.
Ja, kommt natürlich auch wieder ganz auf die Sache drauf an. Ja. Wenn es jetzt ist wie eine Hotelübernachtung und man kann sich nur eines auswählen, ist das was anderes als ich liefere dir die 21 besten Songs für deine Silvester-Playlist oder so. Die kannst du ja alle draufpacken.
Ja, aber die 21 besten Songs für deine Silvester-Playlist ist ja schon eine kuratierte Wahl und du musst dich nicht mit den anderen 300 Songs beschäftigen, du hast diese 21 Songs.
Gibt es da nicht aber auch nochmal Psychologie dazu, dass Listicles am besten ungerade Zahlen haben, weil es damit am meisten so wirkt, als ob sich jemand Gedanken gemacht hat und dass es nicht beliebig ist, ich wollte unbedingt die 10 Stück vollkriegen.
Ja, das ist so ein alter Trick aus der Buzzfeed-Zeit des Content-Marketings, genau. Aber ein Listicle gibt einem eben auch immer das Gefühl, ne, wenn ich jetzt hier 5 Songs habe oder 21 Tipps, dass ich, wenn ich das durchlese, immer genau weiß, wie viele das noch sind. Damit halt auch irgendwie mich da so durchnavigiere. Dazu, weil wir ja alle schnell abgelenkt sind, ist das eben auch so ganz kleine Informationshäppchen. Du liest dir viel lieber das gleiche Thema als Liste durch als Longread. Und wenn dir jetzt jemand die Top 15 Judas Priest Songs, die du unbedingt kennen musst, oder die 10 großen Bands der zweiten Wege des norwegischen Black Metals, die noch nicht so bekannt sind oder so, serviert, dann setzt du dich damit ja viel, viel lieber auseinander, als wenn du irgendwie dich jetzt da komplett durch die Diskografie alleine durchführst.
Ja, das ist auf jeden Fall auch so die Suche nach Ordnung. Ich muss jetzt auch gerade noch an die letzte Death Forever-Ausgabe denken, wo dann die gesamte Sodom-Diskografie, was sie ja gerne machen, so eine ganze Diskografie zu kategorisieren in unverzichtbar, muss man gehört haben, bis streitbar und sonst wie. Ja. Natürlich sagen sie auch nirgendwo, das ist scheiße. Aber ja, wahrscheinlich kennt ungefähr jeder, jede Death Forever-Leserin die Sodom-Diskografie von hinten bis vorne auswendig und braucht nicht noch Führung, um da mal reinzuhören. Aber das gibt es ja sicherlich auch für KünstlerInnen, die man noch nicht kennt.
Ich finde das tatsächlich total cool, so eine Einschätzung. Ich würde das auch gut finden, jetzt nicht nur in dieser Death Forever-Welt, sondern auch irgendwo anders. Wenn ich mich gerade mit einer riesigen Band, mit der ich mich noch nicht so gut auskenne, befasse, das hatte ich jetzt tatsächlich mit New Model Army zum Beispiel. Die haben halt auch 100.000 Alben. Und dann habe ich halt am Anfang so 2 Alben gehört, von denen ich dann tatsächlich auch mal gegoogelt habe, was sind die wichtigen und so. Und dann mir so die 80er-Sachen angehört habe.
Ja.
Und dann da erstmal komplett stehen geblieben bin, weil das halt auch schon irgendwie gefühlt 3 Alben waren mit lauter Klassikern und ich habe mich da gar nicht rausgetraut. Und dann habe ich mich zum Beispiel mit einer Freundin unterhalten, liebe Grüße an Maike, falls du das hörst, die die Band halt schon ganz lange hört und die mir dann auch nochmal wieder so Anspieltipps aus den 90ern und so gegeben hat, die mir dann halt auch wieder irgendwie so einen Anlaufpunkt gegeben haben. Und nichts anderes sind ja solche Listen teilweise.
Ja.
Orientierung im Dschungel der Möglichkeiten.
Ja, das ist auch ganz lustig, weil die Situation, die kenne ich ja auch, dass man irgendeine Band neu entdeckt, die einen irrsinnig langen Backkatalog hat und man möchte erstmal wissen, so, welches Album sollte ich denn jetzt mal hören?
Genau.
Ich gehe dann bei Metal-Bands tatsächlich ganz oft über die Metal-Archives und gucke nach den Top-Bewerteten. Wirklich, ne? Das ist für mich halt auch hilfreich. Wenn es das nicht gibt, dann versuche ich irgendwie so einen Wikipedia-Artikel zu skimmen und dann steht irgendwie, die Band schaffte mit dem Album den Durchbruch. Mm. Das ist natürlich dann irgendwie aus dem Langtext. Aber ich will ja schon das ganze Album hören und da irgendwie 40 Minuten investieren und dann lese ich nochmal irgendwo 3 Minuten was. Und meinetwegen sind sogar auch Chartplatzierungen, wenn sie genannt werden.
Ja,
Finde ich auch nochmal relevant, weil das ist offensichtlich das, was am meisten Menschen interessiert hat und aus irgendeinem Grund das Bekannteste wahrscheinlich.
Ja, ich meine, Charts sind ja auch letztendlich eine Liste, die einem eine Vorsortierung gibt, ne? Und die einem ja zum Beispiel selbst, egal ob du die Band oder den Musiker oder die Musikerin, die jetzt auf der 1 ist, magst oder nicht, wenn du jetzt weißt, irgendwie Herbert Grönemeyer ist auf Platz 1 der deutschen Charts, dann weißt du, dass es in diesem Moment eine Art von kultureller Relevanz hat, genauso wie wenn jetzt irgendeine TikTok-Rapperin auf der 1 ist und dass man, wenn man sich jetzt irgendwie gerade mit dem Deutschland der Gegenwart beschäftigen möchte, da vielleicht mal reinhört, so.
Ja, das stimmt, genau. Also Charts, das ist ja, genau wie du sagst, eben halt auch so ein Hilfsmittel, irgendwie zu sortieren, zu kuratieren. Und auch wenn Musik kein Wettbewerb sein sollte, de facto ist es das ganz oft ja schon. Metal treibt es allerdings auf die Spitze, glaube ich, ne?
Genau, da hast du ja auch weiter recherchiert, aber wir machen das jetzt hier mal wie so eine Fernsehsendung, dass wir davor eine weitere Werbeunterbrechung mit einer lustigen Frage machen.
Hau raus.
Genau. Welche Songs hast du zuletzt so richtig laut gehört? Kopfhörer zählen auch. Ich fand die Frage aus der Death Forever so schön, deswegen wollte ich sie hier auch noch
machen. Ja, ich habe tatsächlich in der, als ich die Frage gelesen habe, auch nochmal ein bisschen bewusst das gemacht, denn ja, es gibt ja mehr ein bisschen was anderes. Also zum einen ist tatsächlich dieser You Malten Kaupunki including Tu Hat Wur Denen Perinter von Moonsorrow so geil, dass ich ihn auch wirklich gestern in der Vorbereitung nochmal richtig schön aufgedreht habe. Und dann heute hatte ich nachmittags bei der Arbeit ein bisschen Zeit und habe mal wieder ein bisschen aktuellere Sachen gehört. Und dann war da zum Beispiel Crown of Horns vom aktuellen Judas Priest Album. Das ist da mein Lieblingssong.
Ja, der ist cool.
Und da auch nochmal ein bisschen aufgedreht und so. Und mir gefällt jetzt auch gerade das Debütalbum von Cemetery Skyline ganz gut. Das ist so eine All-Star-Goth-Metal-Band und da der Song Violent Storm, der geht auch gut ins Ohr. Kommt alles auf die Playlist.
Ja, die muss ich mir unbedingt auch anhören.
Ja, was ist bei dir?
Ja, ich habe als letztes, glaube ich, von Satyricon Commando und Black Crow on a Tombstone, weil das auf einer meiner Sport-Playlists drauf ist, gehört.
Ja.
Und das Age of Nero-Album finde ich sowieso immer noch total großartig, auch wenn das schon echt ganz schön alt ist.
Sind wir ja auch.
Ja, genauso wie wir. Dann von New Model Army, The Charge, weil das auch so ein Song ist, den ich sehr oft gehört habe. Und neulich saß ich hier alleine im Homeoffice und habe diese auch relativ schreckliche von Abney Park, das ist so eine Steampunk-Band, die haben ein Album, das heißt Techno Shanties. Und das ist halt genau das. Und da habe ich dann halt das relativ laut gehört und immer so mitgesummt bei Spanish Ladies und Drunken Sailor und so.
Ist da auch By the Captain Rum drauf?
Nee, aber A Drop of Nelson's Blood.
Okay. Ah ja, okay. By the Captain Rum ist ja, glaube ich, auch kein Traditional, aber das ist auf meiner Sport-Playlist zum Beispiel.
Achso, ja, das war kein Sport. Ich habe einfach nur eine Tabelle geschrubbt.
Ja, aber du hast davor von Sport-Playlist erzählt.
Ja, genau.
Wie auch immer, zurück zum Thema, glaube ich. Ich hatte ja gerade festgestellt, dass das Metal sehr auf die Spitze treibt. Und das ist jetzt nicht nur Bauchgefühl, denn ich habe mir wirklich im Vorfeld mal ein paar Magazine aus anderen Musikrichtungen angeguckt. Also zugegebenermaßen online. So ein bisschen Quercheck, so Rap, Hip-Hop und Techno-Elektro. Da habe ich mir hiphop.de, All Good, Most Dope, Groove, Facemac, solche Magazine angeguckt. Und da ist ehrlicherweise wirklich weniger der Versuch, irgendwas zu quantifizieren. Also Reviews mit Bewertungen gibt es schon, aber auch lang nicht so konsequent. Und irgendwelchen Listenwahn, der auch bei Online-Magazinen jetzt im Metal-Bereich und auch im Punkrock, da habe ich es auch ein bisschen entdeckt, dass da auch durchaus mehr über die Zahlen, sag ich mal, geht.
Hätte ich im Punk jetzt gar nicht so erwartet, weil ich dachte, da scheißt man auf Regeln und Normen.
Naja, aber es sind am Ende, glaube ich, die Rockfans fortgesetzten Alters, die auch da gerne kategorisieren. Nee, also ich glaube schon, dass es auch noch bei Metal noch krasser ist, aber ich finde, was auch dazu passt, ist diese Jubiläen, die gefeiert werden. Das ist jetzt 20 Jahre dieses Album oder 30 Jahre diese Band, Jubiläumstour, das ganze Album wird im Kompletten gespielt und sowas alles.
Oder 40 Jahre diese Band oder 50 Jahre, ne?
Ja, selbstverständlich, genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt genau das Gleiche ist so, aber es, finde ich, hat ähnliche Vibes. Quantifizierbar, messbar,
ja.
Meilensteine.
Ja, und was ich eben auch überlegt habe, diese Listengenres sind ja auch alte Genres. Ob das wirklich aus dieser Zeit der Plattenläden und der Magazine kommt, wo man halt, um Orientierung zu schaffen, noch viel mehr mit Listen gearbeitet hat. Und dass es in jüngeren Genres nicht mehr so nötig ist.
Hm. Ja.
Und die Plattensammlung da auch nicht so ein wichtiges Tool ist.
Das stimmt. Also bei Oldschool-Hip-Hop gibt es ja garantiert auch massiv noch so Unterscheidungen, sei es jetzt East Coast, West Coast oder was auch immer. Oder
da gibt es sicherlich auch Nerds, die das klassifizieren.
Ja, mein guter Kumpel, an den muss ich dann immer denken, der mir immer sagt, sein Lieblingsgenre sei Hip-Hop der Jahre 93, 94 von der West Coast. Das ist ja auch super spezifisch.
Ja, und sehr zahlengetrieben.
Okay. Genau, ja.
Ja, wollen wir mal kurz wieder einen Listenbreak machen?
Hau raus.
Ja, deine Lieblingsinstrumente, Top 5.
Top 5 haben wir gesagt, ne? Ja. Ja.
Total dumm.
Sehr. Auf Platz 5 das Banjo.
Ich dachte, das ist auf der 1.
Nee, Platz 4 wäre für mich dann Schlagzeug. Mhm. Platz 3 wäre der Bass. Allein, weil man Banjo nicht so oft einsetzen kann und Bass halt überall sein muss eigentlich. Und dann kommt die Gitarre, ich kann mir ja nicht helfen. Und Platz 1 ist Gesang. Ich finde Singen mit am wichtigsten. Also schon, ja.
Ja, nur mit Banjo alleine und Drums geht's auch nicht.
Nee, nichts davon geht wirklich alleine außer A Cappella oder irgendwie. Ich höre mir auch kein Solo-Gitarren-Gegniedel 20 Minuten lang an. So.
Ja.
Ich hab, bei dir.
Ich habe auf der 1 Gesang, auf der 2 die Akustikgitarre, weil ich finde, mit beiden zusammen kann man schon Musik machen, die ich mir gerne anhöre. Mhm. Dann die E-Gitarre, dann den Dudelsack und dann die Drums.
Dudelsack, okay.
Ja, ich wollte auch noch irgendwas anderes dabei haben, aber ich habe mir ungefähr eine halbe Minute Gedanken darüber gemacht.
Ja, das ist auch ein bisschen Quatschliste.
Ich hau noch eine zweite Quatschliste gleich hinterher. Oh. Die Lieblingssonglänge.
Ja.
Das war deine Frage.
Ja. Okay, Platz 3. 3 bis 4 Minuten.
Ja.
Ja, also gibt gute Popsongs, die so eine Länge haben und ich schreibe auch selber solche Sachen manchmal.
Ja.
Platz 2 ist 6 bis 7 Minuten. Ich finde, das ist so eine gute Primordial-Songlänge zum Beispiel, wobei die auch oft in 8 gehen, keine Ahnung. Und Platz 1 ist 4 bis 5 Minuten. Ich glaube, das sind so die meisten Banger. Ich habe das aber auch völlig aus der Hüfte raus, nicht lang nachdenken.
Was ist mit 4 Minuten 30? Die fallen die nicht auch schon in Kategorie 3?
Nein, es ist 4 bis 5 Minuten.
Achso, und das andere war 3 bis 4?
Ja.
Okay.
Und bei dir?
Ja, ich saß da erstmal und dachte so, ja. Also ich glaube, am liebsten mag ich Songs, die so 4 Minuten sind.
Also 4 bis 5, sagen wir
ja.
Mal.
Mhm.
Ja.
Ja, dann finde ich aber auch manchmal Songs gut, die sind nur 3 Minuten lang, weil die kurz sind.
Ja.
Und manchmal finde ich auch Songs gut, die sind 7 Minuten lang, weil sie episch sind.
Ja, guck mal.
Was ich nicht so gerne mag, sind Songs, die 6 Minuten lang sind.
Okay. Na gut, ich habe das ja in Kohorten betrachtet. Es ist wirklich die scheiß Topliste. So, wir können weitermachen.
Mit noch einer Topliste.
Haben wir nicht noch irgendwie was Sinnvolles zu besprechen?
Ja, wir haben auch noch einige Toplisten.
Wo waren wir stehen geblieben, dass auch im Rap quantifiziert wird?
Ja, ein Punkt von Listen, wir waren da eben schon mit Charts und sowas ein bisschen dran, ist vielleicht das Thema Kanon. Diese ganzen Top-Metal-Albums of all times Listen. Mhm. Ob die jetzt vom Rolling Stone kuratiert sind oder vom Rock Hard oder vom Metal Hammer oder so. Oder ob die organisch aus dem Hive Mind bei Radio Music gelistet werden. Es ist ganz interessant zu gucken, was da immer dann als Top rauskommt.
Ja. Da ist ja ganz viel Metallica, Maiden, Black Sabbath wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich habe hier eine Rolling Stone-Liste. Die 100 besten Hardrock- und Metal-Alben aller Zeiten. Da ist auf der 5 The Number of the Beast.
Mhm.
Auf der 4 das 4er-Album von Led Zeppelin. Weil, haha, 4 auf der 4.
Witzig.
Ja. Auf der 3 ist Master of Puppets.
Mhm.
Auf der 2 ist Rain and Blood. Auf der 1, da war ich überrascht, ist Appetite for Destruction.
Guns N' Roses.
Mhm.
Ja. Okay, das ja. überrascht mich auch.
Ja, also.
Rolling Stone hatte doch aber auch mal die größten Songs aller Zeiten und von den Top 10 waren.
Alle Bob Dylan.
Ja, oder waren 3 Songs, die irgendwas mit Rolling Stone im Namen hatten. Like a Rolling Stone, was von den Rolling Stones und noch irgendwas.
Ja, ja, gut, aber das würde ich auch machen, wenn ich der Rolling Stone wäre.
Vielleicht war es witzig gemeint, aber. Ein bisschen peinlich ist es auch. Ja.
Also der Metal Hammer hat als beste Metal-Album aller Zeiten Paranoid, Number of the Beast, Holy Diver, fand ich interessant, Rain and Blood und Master of Puppets. Und Radio Music hat von der Schwarmintelligenz kuratiert dagegen Master of Puppets auf der 5, Symbolic von Death,
aha,
das erste Extrem-Metal-Album in dieser ganzen Liste hier,
ja,
Ride the Lightning, Masters of Reality von Black Sabbath und auf der 1 auch Paranoid von Black Sabbath.
Ja, aber ganz im Ernst, also wer gibt denn wirklich was da drauf? Meinst du, das tun viele?
Nee, ich glaube, das ist nur aber trotzdem ein Bild von diesem amorphen Kanon, der schon in den Köpfen vieler älterer Musikhörender schwebt. Ich denke mal so irgendwie junge Leute, die Metalcore hören, die interessiert es jetzt nicht, ob Masters of Reality irgendwo auf der 3 ist oder so.
Hm. Wobei, ich muss das gerade selber mal ein bisschen revidieren. Man munkelt ja, ich arbeite mit Suchmaschinen und Best Metal Albums wird garantiert super viel gesucht.
Ja, habe ich aber tatsächlich auch mir angeguckt, was Google da als oben Featured Snippet ausspuckt.
Und?
Holy Diver, Blizzard of Oz, Screaming for Vengeance, Operation Mindcrime, Google, du hast Geschmack, Masters of Reality, Number of the Beast, Power Slave und Paranoid.
Ja, aber natürlich wird es ja auch gespeist von entsprechenden Toplisten oder eben halt auch von Radio Music aggregiert.
Aber interessant halt einfach nirgendwo Extrem-Metal, ne? Das härteste ist Metallica.
Ja, nun ist auch klar, dass Extrem-Metal nicht so eine krasse, große Hörerschaft hat. Und dass sich die Besten aller Zeiten, dass das natürlich so konsenssuchend wie möglich ist.
Ja. Und die Sachen müssen ja schon lange da sein, um überhaupt so hoch aufzusteigen, ne?
Ja.
Und dieses Fundament zu legen.
Ich bin mir sicher, auch wenn du nach den besten Black-Metal-Alben aller Zeit suchst, wirst du dann Mayhem, Emperor und Satyricon und was auch immer da finden, ne?
Ja, und vielleicht noch irgendwie alte Bathory oder so.
Mhm.
Oder Venom.
Ja.
Ja, nochmal schnell eine Liste.
Ja, gönn mal.
Bands, die du erst auf den zweiten Blick mochtest.
Auf den zweiten Blick ist ja jetzt natürlich auch ein bisschen. Nein, gibt es, also. Nummer 3 habe ich Motorhead. Das hat ein bisschen länger gedauert bei mir.
Das habe ich auch.
Oh, süß. Nummer 2 ist Primordial.
Mhm.
Das hat ja sogar irgendwie zweiten oder dritten Anlauf gebraucht und letzten Endes live überzeugt. Und Nummer 1 war Subway to Sally. Und nach wie vor, ne, ich meine, ich kann jeden Menschen verstehen, der mit dem Gesang von Eric Fish nicht klarkommt.
Ja, ja.
Deswegen, also, auch okay. Das ging nicht auf Anhieb. Und bei dir?
Ich fand das tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe auf der 1 Motorhead, das war total klar. Dann habe ich hier auf der 2 Depeche Mode, die ich als Teenager richtig, richtig, richtig hart scheiße fand.
Okay.
Weil ich damals eine Freundin hatte, die die toll fand und das dann so eine musikalische Rivalität war. Deswegen konnte ich die nicht mögen und fand die super langweilig. Mittlerweile höre ich die schon mal ganz gern. Ist jetzt keine Lieblingsband, aber ich mag sie schon. Und dann ist mir einfach nichts eingefallen, wo es wirklich so einen totalen Geschmackswandel von, oh, finde ich echt super irrelevant und uninteressant, bis, oh, mag ich, gab.
Mhm.
Also so Bands, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe sie nicht so gut und dann habe ich die öfter gehört und habe einen Zugang dazu gefunden, aber nichts, was ich erst doof fand und dann toll fand.
Ja, also ich fand Motorhead auch nie doof.
Ja, aber ich fand sie echt langweilig.
Ja.
Und war so, ach ja, oh Gott, ich spiele dann jeder Steckdose, ach, schon wieder Motorhead und so.
Ja, interessiert haben sie mich halt nicht. Ja.
Okay. Ja. Und dann machen wir nochmal ganz schnell eine Liste, deine Top 5 oder Top 3 Guilty Pleasure Songs.
Ja, oh Gott, das ist echt peinlich.
Du kannst ja nur die halbpeinlichen Sachen.
Ich habe eh nur Top 3.
Achso.
Da findet auf Nummer 3 statt ein Kompliment von Sportfreunde Stiller.
Welcher ist denn das?
Diddly-dee, diddly-dee. Diddly-dee. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist.
Ja.
Doch, den finde ich, also ich kann auch begründen, ich meine, diese, was auch immer es ist, dass eine Gitarre oder ein Synthi ist, diese Linie, diese Line, dieses Lied, das ist total gut. Ansonsten ist er ein bisschen langweilig, aber naja, irgendwie lässt er sich auch gut mitsingen. Dann habe ich, oh, Todescringe sein Urgroßvater. All Out of Love von Air Supply.
Das kenne ich gar nicht.
Das kennst du garantiert. Nee. Das singe ich jetzt auch nicht vor.
Okay.
Super kitschiger Popsong aus den 80ern.
Ja.
Aber schöne Stimmen. Also sind zwei Sänger und mag ich, ja.
Ja.
Und Nummer eins ist mir eigentlich gar nicht peinlich, dass es der Hohenfriedberger Marsch ist. Aber it's frowned upon in polite societies.
Oh Gott, das war jetzt aber nicht Hitlers Lieblingsmarsch,
nein,
oder?
Das wäre der Badenweiler. Ja.
Welche machst du mir Angst?
Ja, der Hohenfriedberger Marsch wurde schon von Running Wild zitiert, ja.
Ja,
in
mit einer Husarenmütze und so.
Ungefähr, ja. Okay. So, jetzt bist du dran.
Okay, ich habe einmal so 90er Jahre Manowar. So The Gods Made Heavy Metal und Ride the Dragon und so.
Ja.
Habe ich gestern in der Vorbereitung übrigens auch nochmal laut gehört.
Aber welches denn der eine?
Weiß ich nicht.
Pleasure Slave.
Nein. Dann Lorena McKennett, The Lady of Shalott oder Greensleeves. Das ist halt auch super kitschiges Panflötengesäusel,
ja.
Aber irgendwie, weiß ich nicht. Und Project Pitchfork, Rain. Das ist halt auch super dunzi-dunzi, Gothic, Elektro, poppig, so.
Okay, ich hatte Project Pitchfork immer ein bisschen stumpfer abgespeichert.
Nee, das
aber
sind so Comic Christ, glaube ich, was du dir jetzt vorstellst.
Vielleicht, ja. Ja, ich hatte die irgendwie in dem Fahrwasser gesehen.
Nee, das ist
Gut, was haben wir denn noch Sinnvolles zu erwähnen? Das Thema Alben für die einsame Insel.
Ja.
Dass das ein super altes Sujet
ja,
ist.
Ja, das fand ich krass. Ne, man kennt das ja so als die klassische Topliste, die Smalltalk-Topliste von Musik. Aber das Ganze ist tatsächlich, Desert Island Disc ist eine BBC-Radiosendung, wo die erste Ausgabe 1942, ist das nicht so mitten im Blitz oder so,
ja,
rausgekommen ist?
Und vor allem auch mitten im Pazifikkrieg, wo man nicht auf eine einsame Insel im Pazifik meinetwegen gehen möchte.
Ja.
Da fliegen einem ganz andere Scheiben um die Ohren.
Ja,
so.
Genau. Also da ist dieses Format entstanden. Da ging es, glaube ich, auch um Bücher und andere Sachen, die man mit auf die einsame Insel nimmt, aber trotzdem. Und dann läuft es seit 1967 auf jeden Fall ziemlich durchgängig, glaube ich, auf Radio 4. Und gibt es heute noch.
Ja.
Ja. Und das fand ich total abgefahren, dass es wirklich so eine kulturelle Tradition hat.
Mhm. Verrückt. Ich habe mich gerade letztes Wochenende bei der Hausparty, wo wir waren, über den Whisky für die einsame Insel unterhalten, ne? Weil das ja wirklich eine super Trope ist.
Ja, aber ich finde, das ist nicht so eine Kanonisierung, die einsame Insel. Das ist ein super, super subjektives Format. Und ich finde, die einsame Inselscheiben sind auch nicht die aus Spotify Wrapped.
Nee, absolut nicht. Das Ding mit XY für die einsame Insel ist mehr so eine Persönlichkeitsfrage.
Genau,
ne?
Genau. Ja. So fürs Bewerbungsgespräch.
Ja, wurdest du schon mal auf deinen Musikgeschmack hingegrillt im Bewerbungsgespräch?
Nee, fände ich aber vielleicht besser als andere Fragen. So.
Ja.
Ja.
Hättest du ein Album für eine einsame Insel?
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe das hier auch schon im Podcast schon mal gesagt, oder? So die Top-Album.
Ne, das eine.
Das eine, ich dachte, man hat eine Liste.
Ach, egal. Dann,
das ja, eine, da würde ich, glaube ich, ein langes nehmen. Fehlt eine Best-of von irgendwem.
Ja, langes Album wäre sinnvoll.
Wo man viel entdecken kann. Oder ein Sampler.
Das ist ja Schummeln. Nee. Gut, Radio Music hattest du vorhin noch
genau,
ja, mehrfach erwähnt.
Ja.
Da muss ich gerade noch mal zumindest dran denken, dass es ja auch so viel organisier deine Musiksammlung digital und wahrscheinlich teil das Ganze dann damit auch,
ja,
damit man ja nicht vergisst, was man alles mal gehört hat. Und ehrlicherweise, ich habe da ja noch ein paar hundert CDs im Wohnzimmer stehen, du auch noch mehrere. Katalogisiert sind die nicht und alle wichtigen Alben, die man so hat, ich habe die jetzt auch nicht alle super doll in dieser markiert oder so, dass
ja,
ich da wirklich nochmal durchgucken könnte. Das war bei der Toplisten-Vorbereitung und so weiter. Deswegen schon noch mal ein bisschen eine Reise auf Memory Lane, die ich mir erarbeiten musste.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mal so für dich organisiert hast.
Bei Musik tatsächlich überhaupt nicht. Also ich weiß ungefähr im Kopf, was ich mir damals für CDs grob gekauft habe. Also all die, bei denen ich was gefühlt habe, als ich sie gekauft habe.
Ja.
Irgendwas, was ich mal auf der Metal-Börse 2003 mitgenommen habe, jetzt eher nicht. Glaube ich, bei den Vinyl-Alben habe ich großteils schon mehr noch so einen Überblick, was ich habe, aber ich habe mir es in der Vorbereitung auch nicht angeguckt.
Mhm.
Was ich gerade nochmal interessant fand als Gedanken, ist tatsächlich Goodreads als
ja,
Vergleich für Bücherkonsum tracken und organisieren. Wenn man viel länger braucht, um ein Buch zu lesen, merke ich, dass ich da bei Goodreads, seitdem ich da wieder bin, dass ich da schon mehr auf meine Stats gucke und mich immer freue, wenn ich ein Buch eintragen kann und sehe, ah, jetzt habe ich dieses Jahr schon fast 40 Bücher gelesen. Was
ja,
für mich jetzt wirklich gerade sehr, sehr viel ist. Ich lese sonst so 20 bis 23 Bücher
ich
im Jahr.
allenfalls die Hälfte davon geschafft, ne? Also das ist schon aller Ehren wert. Nun ist mein letztes Buch auch gewesen, Wolf Hall oder Wölfe von Hilary Mantel. Und das ist ein Riesenklopper. Ja. Dennoch, ja, also fände ich das auch insofern total spannend, weil, wie du sagst, Bücher braucht man länger mit. Ich habe auch so viele Bücher vergessen, die ich jemals gelesen habe. Und ist mir das schon mal passiert, dass ich ein Buch angefangen habe und habe ich gemerkt, oh, das habe ich schon mal gelesen, vielleicht irgendein Scandi-Krimi.
Das ist mir schon x-mal passiert oder ich lese ja auch Bücher manchmal mehrmals. Aber ich sehe halt in dieser ganzen Goodreads und auch so Bücher-Internet-Community, Booktube, Booktalk, da ist diese Zahl, wie viel man liest, total wichtig. Und ja, da gibt es so einen Quantifizierungswahn. Ne? Es gibt halt Menschen, die lesen 100 Bücher im Jahr oder über 100 Bücher. Ich weiß nicht genau, wie man das macht. Ich glaube, man hat dann nicht so viele andere Hobbys. Und was man eben auch macht, ist, dann hört man Hörbücher, auch auf höherer Geschwindigkeit. Und dann kannst du natürlich auch hören, während du was anderes machst so und kommst dann halt auf so eine hohe Zahl. Aber ich könnte es halt persönlich nicht. Und ich kann auch nicht gut Hörbücher hören.
Nee, das ist aber auch mit Musik insofern nicht zu vergleichen, finde ich, weil wir haben darüber gesprochen, Musik ganz oft nebenbei gehört wird. Und jetzt zu sagen, oh, ich habe dieses Album schon 50 Mal gehört, sagt, finde ich, nicht so viel aus, weil wenn ich mir das einmal wirklich mit Booklet durchblättern im Wohnzimmer angehört habe oder auch nur zwei, dreimal meinetwegen, dann ist das viel mehr, viel intensiver als 50 Mal bei der Arbeit.
Ja.
Also ja, nicht viel mehr, aber grundsätzlich, ihr wisst, was ich meine. Mhm. So.
Also ich finde es interessant, dass Bücherkonsum und Musikkonsum, auch allein, dass ich jetzt von Konsum spreche, ne? Also dass aber beides in so Apps reingesogen wurde, indem man dann irgendwie am Ende Statistiken hat.
Das machen Filmnerds doch bestimmt noch viel mehr, oder?
Das ist Letterboxd, ne? Da, glaube ich, trackt man seine Filme.
Ich mache das nie.
Ich bin überhaupt nicht da drin. Ich bin halt auch nicht so eine Filmperson. Ich gehe mal ins Kino und gucke mal einen Film, aber das ist nicht Teil meiner Persönlichkeit.
Ich habe das andersrum, witzigerweise. Ich habe so eine To-Watch-List in meinem Handy und da schreibe ich immer meinen Film auf, den ich mal irgendwann sehen will, für mir ist langweilig, ich will einen Film gucken.
Ja, also sowas habe ich bei Goodreads mit Büchern als To-Read-Liste. Das finde ich total cool. Mhm. Mittlerweile, immer wenn ich irgendwie von einem interessanten Buch höre, knall ich das da auf diese Liste und weiß dann ungefähr, was ich als nächstes lesen möchte. Ich arbeite das nie ab. Ich wache dann eines Morgens auf und ich weiß, ich möchte dieses Buch lesen und es ist vielleicht auf dieser Liste drauf.
Hast du das mit Musik denn mal gar nicht, dass du auf einer Party oder so irgendjemand gibt dir einen Musiktipp und du schreibst es zumindest mal auf?
Ich habe gerade überlegt, dass das eigentlich cool wäre. Das mache ich super selten. Aber wenn mir jemand einen Musiktipp gibt, dann höre ich das nicht. Ich kann das nicht. Ich hasse es, Tipps zu bekommen. Ich höre lieber das oder lese irgendwo von irgendeiner Band, dass das irgendwie interessant ist oder kriege mit, dass die irgendwo, weiß ich nicht, in einem Trailer läuft oder sonst was.
Ist das, weil du es dir selbst erarbeiten willst?
Nee, ich habe dann die Inspiration, dass ich das jetzt hören möchte. Okay. Oder ich stolper halt drüber, wenn ich irgendeinen Mix irgendwo höre. Ne? Aber dieses, jemand fängt mir an zu erzählen, oh, du musst unbedingt das und das hören, das wird dir super gut gefallen, ist das beste Mittel, um dafür zu sorgen, dass ich die Band die nächsten 3 Jahre nicht höre.
Oh nein, okay. Ja.
Das mag ich überhaupt nicht. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn jemand selber super großer Fan ist und mir erzählt, was er oder sie so toll an der Band findet. Dann möchte ich die sofort auch hören. Aber dieses so als empfohlen bekommen, finde ich furchtbar. Genauso auch mit Filmen. Das musst du unbedingt gucken. Nein, ich gucke das nicht. Ich werde das nie gucken, außer wenn ich eines Morgens aufwache und weiß, ich möchte das jetzt unbedingt gucken.
Und dich in ein restliches Ungeziefer verwandelt.
Nee, eher, wenn das dann das nächste halbe Jahr meine Persönlichkeit wird.
Okay.
Ja.
Gut.
Ganz kurz noch, Computerspiele machen das doch mittlerweile auch mit den Stats, oder? Dass du bei Steam oder so weiter dann auch so deine Bibliothek hast und so und deine Achievements.
Ja, Achievements, das ist ganz lustig, stimmt.
Sollte es übrigens bei Musik-Apps auch geben.
Dann auch die Spielzeit. Mhm. Ob man sich jetzt damit so brüstet. Ich glaube nicht, dass man das sehen kann, auch von seinen Steam-FreundInnen. Also ich habe da noch nie gesehen, wer wie lange ein Spiel gespielt hat. Ich glaube, das bleibt aus guten Gründen unter Verschluss. Das fände ich auch ein bisschen grenzwertig, wenn das direkt mit meiner, ich habe 2 Handvoll Steam-FreundInnen, so, das, die könnten das auch ruhig wissen, aber dennoch bin ich ganz froh, wenn das nicht in den Äther geht.
Ich möchte auch nicht, dass die Welt weiß, wie viele Stunden ich Baldur's Gate 3 gespielt habe.
Ja. Genau.
Aber ich kenne Leute, die noch länger gespielt haben.
Ja, es gibt immer einen größeren Fisch. Und es gibt immer noch eine nächste Top-Liste.
Ja, die schlimmsten Musikjournalisten-Phrasen.
Oha, ja. Platz 3 ist für mich Langrille.
Ja.
Platz 2 ist Schwarzwurzel für Black Metal.
Das finde ich aber ein kleines bisschen gut.
Und Platz 1 ist streng genommen keine Phrase. Ich habe es nicht mehr gefunden, wo es herkam. Aber es war irgendwo immer jemand, der diesen Vergleich gezogen hat im alten Internet.
Das Schlagzeug muss klingen wie 2 fickende Maschinengewehre.
Okay.
Das toppt einfach alles. Also ja. Fand ich mit 22 vielleicht lustig. Jetzt denke ich mir so. Und jetzt machst du mal deine Ergebnisse.
Langrille habe ich auch.
Ah.
Dann den Drummer als hinter der Schießbude.
Ja.
Irgendwo müssen immer Waffen sein. Und musikalische Ergüsse. Das finde ich auch super unangenehm.
Oh ja.
Dass es immer so komisch sexuell dann wird und so. Und auch
ja.
So Männer sexuell und so.
Ja.
Es gibt, glaube ich, noch so viel mehr. Also Axtschwinger für Gitarrist finde ich auch schwierig.
Mhm. Sechsseiter und Vierseiter, das quantifiziert dann auch wieder doppelt.
Ja, ja, das ist so, wenn einem die Synonyme ausgehen, ne? Das
ja.
ist es ja halt. Man muss dann auch irgendwann mal ein anderes Wort finden.
Tieftöner.
Tieftöner. Ich habe das Gefühl, wir haben schon mal über das Thema geredet.
Haben wir auch schon, ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ja.
Na gut. Das wäre auch eine gute Topliste, die Top 5 Dinge, über die wir schon mal geredet haben.
Wir möchten auf jeden Fall, liebe Hörende, dass ihr die Top 5 Blechfolgen uns mal zuschickt, ne?
Oh, das wäre doch gut jetzt hier zum Abschluss. Was sind deine Top 5 Blechfolgen?
Alle. Nee, dafür müsste ich jetzt selber nochmal suchen. Und außerdem, ich liebe alle meine Kinder.
Also.
Ja. Aber haben wir noch eine?
Ja, aus High Fidelity, die Topliste mit Top 5 Side 1 Track 1. Also der erste Song auf der ersten Seite eines Albums.
Ja, Eröffnungssong, genau.
Ja.
Da ist bei mir Platz 3 Motorhead Death Forever von der Orgasmatron.
Yeah.
Dann, streng genommen, Track 2, weil es gibt ein Intro, aber Gamma Ray, Dethrone, und ich weigere es mich, falsch auszusprechen, Dethrone Tyranny.
Oh ja, mit dem Illuminati-Intro, ne?
Ja.
Das ist richtig cool, ja.
Und dann Badadam, din, din, din,
ja,
din,
ja,
din,
das
din,
ist toll.
Fantastisch.
Ja.
Und auf Platz 1 ist bei mir Amon Amarth, Bleed for Ancient Gods.
Oh ja, das geht auf die Fresse.
Nicht Death and Fire, also Death and Fire ist auch großartig, den hast du vielleicht.
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Sondern?
Ich habe auf der 5 von Edguy Babylon von der Theater of Salvation, weil der auch so richtig abgeht.
Ja.
Da ist davor auch noch so ein Sing-Sang-Intro, aber das ist so der erste, so richtig auf die Fresse. Dann habe ich Resurrection von dem Rob Halford-Solo-Album.
Okay, habe ich gar nicht im Ohr.
Da geht so ein Schrei los und dann ist das so ein bisschen Painkiller 2.0.
Das ist natürlich auch verdammt großer.
Dann habe ich Prolog bzw. Feurio von der Haus der Lüge, von den einstürzenden Neubauten.
Aha.
Das ist so ein längeres Spoken-Word-Ding und dann kommt halt der Song und das ist auch ziemlich gut. Oder auch von den Neubauten 10 Grand Goldie vom 2020er-Album.
Ah, den finde ich ein bisschen.
Doch, ich finde das ein richtig guter Opener. Dann Aces High.
Wie viel hast du denn?
Ich weiß nicht, ich wollte mal meine Hausaufgaben machen. Und auf der 1 habe ich Painkiller.
Okay, ja. Ja, doch. Sehr schön. Gut, dann haben wir den Opener zum Schluss, glaube ich.
Juhu.
Und sind damit meiner Einschätzung nach durch. Oder hast du noch was Relevantes?
Nö.
Ich glaube, dann ist diese Geschichte jetzt auserzählt. Haha.
Möchtest du noch was über Graf Zahl sagen?
The Count Who Loves to Count. Ich hatte als Kind Angst vor dem.
Ja.
Ja, bin immer rausgerannt und hab, Mama, Mama, sag mir, wenn es weitergeht.
Oh.
Ich habe dann mein schwieriges Verhältnis zu Mathe in der Schule ein bisschen drauf geschoben.
Ach so.
Und ist Graf Zahl Metal?
Ja, natürlich. Aber er könnte auch ein bisschen Goff sein,
ja,
oder?
Vielleicht ist er eher so ein Goff.
Aber er mag Zahlen, also würde ich sagen, ist er eher Metal.
Zahle Louis heißt er bei Dietmar Diamant. Bei der hessischen Vertonung von Ernie und Bert. Kommt in die Shownotes.
Ja. Nischenwissen.
Okay.
Auf jeden Fall, aber unsere Hörenden haben wieder was gelernt.
Ihr Lieben, wir wünschen euch natürlich auch ein paar schöne Feiertage. Lasst
eins,
es euch
zwei,
gut gehen.
Drei.
Eins, zwei, drei Feiertage.
Vier sogar, wenn man Silvester mitzählt.
Silvester ist kein Feiertag. Heiligabend auch nicht. Scheiß drauf. Macht's gut, ihr Lieben. Kippt euch einen hinter die Binde, wenn ihr wollt. Und hört danach die Folge nochmal über Alkohol und Drogen. Ist auf jeden Fall eine unserer Top-Folgen. Und ja, haltet die Ohren steif.
Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gebt uns 5 Sterne.
Euer Blech-Podcast.